Die Presse.
Er will Grönland kaufen, verhängt Zölle nach persönlichem Gutdünken und maßregelt andere Staatschefs vor laufender Kamera. Donald Trumps Politik scheint oft eine der persönlichen Eitelkeiten und des eigenen Vorteils zu sein, ohne langfristige Strategie oder diplomatisches Ermessen. Seine erratische Art und seine unkonventionelle Ausdrucksweise verdecken allerdings die Reihe an radikalen Strategen, die in der zweiten Reihe das theoretische Fundament für eine illiberale Wende in den USA liefern. Mein Name ist Christine Meierhofer und das ist, was wichtig ist, der tägliche Nachrichtenpodcast der Presse. Gemeinsam mit Susanna Bastaroli aus dem Auslandsressort der Presse spreche ich in dieser Folge über die Thinktanks und Theoretiker, die das ideologische Fundament zu Trumps Politik liefern.
My own morality, my own mind, it's the only thing that can stop.
And
that's very good. I don't need international law.
Das ist Donald Trump im Gespräch mit der New York Times. Er bestätigt in diesem Interview, dass er sich in seinen politischen Handlungen exklusiv seinem eigenen moralischen Kompass verpflichtet fühlt, nicht internationalen Gesetzen. Nicht besonders vertrauenserweckend, vor allem weil Donald Trump in Handlungen und Reden oft auf Konventionen und Regeln pfeift. Sein moralischer Kompass scheint oft von Launen oder der Suche nach dem nächsten guten Deal beeinflusst zu werden. Eine klare ideologische Linie ist oft schwerer auszumachen. So ordnet ihn auch meine Kollegin Susanna Bastaroli ein.
Ich glaube ganz bestimmt nicht, dass Trump ein Ideologe und ein Intellektueller ist. Also alles, es deutet alles darauf hin, dass er das eigentlich auch ganz klar ablehnt. Also Intellektualismus ganz klar ablehnt. Das war auch Teil seines Erfolges. Aber er setzt Ideen um und er wird beeinflusst von Ideen, die ja, Politikwissenschaftler, Professoren, Juristen, Thinktanks in den letzten 10 Jahren entwickelt haben.
Die Annahme, dass hinter Trumps Politik deswegen pure Willkür steht, ist nicht richtig.
Was auf jeden Fall ein großer Fehler ist und glaube ich, was auch in der Interpretation der letzten Jahre ein großer Fehler war und vermutlich immer ist in der Politik, ist, wenn man sich auf die Person Donald Trumps begrenzt, wenn man das verstehen will, was derzeit in den USA passiert. Also ich glaube, dass Donald Trump vermutlich ein Symptom ist, ein Symptom für eine Zeitenwende. Und da ja, und da spielt, glaube ich, schon auch eine Ideologie oder beziehungsweise politische Ideen eine klare Rolle.
Eine neue Riege rechter Intellektueller liefert Leitlinien, in denen sich Trumps Politik bewegt. Im Liberalismus sehen diese Theoretiker oft das Ende amerikanischer Werte und einen kulturellen Zerfall.
Es gibt viele Denkrichtungen und Ideologien, aber es gibt schon so einen gemeinsamen Nenner. Und der gemeinsame Nenner ist, ich würde sagen, so eine neue Rechte. Ich beziehe mich sehr stark auf ein ganz großartiges Buch, das ich jedem empfehle, der sich für dieses Thema interessiert. Das ist von einer Philosophin und Politologin, die heißt Laura K. Field und das Buch heißt Furious Minds. Und sie analysiert eben genau diese MAGA-Intelligenz. Sie hat eigentlich seit dem ersten Wahlsieg Donald Trumps 2016 hat sie sich das ganz genau angeschaut und hat beobachtet, was passiert da mit dem amerikanischen Konservativismus, wie entwickelt er sich.
Und sie kategorisiert die Intellektuellen, die zwar unterschiedliche Schwerpunkte setzen, aber doch alle auf eine illiberale Wende in den USA hinarbeiten.
Es gibt so eine neue Art von Denkschule und ich würde sie als Illiberalismus nennen. Also sie ist nicht antiliberal, sondern sie wendet sich vom Liberalismus ab. Diese Denkschule sagt, also diese ehemalige von der konservativen Ideenwelt kommen, sagt, der Liberalismus an sich ist an seine Grenzen gestoßen und ist eigentlich in all seinen Formaten, also in wirtschaftlich, sozial, politisch, also bedroht unsere Kultur, unsere Zivilisation, unsere Gesellschaft, so wie wir sie kennen. Ein anderes Phänomen, das ganz stark ist, sind diese Ängste, also diese Angst zu verschwinden. Also diese Angst, als Gesellschaft zu verschwinden, als christlich, weiße, männlich dominierte Gesellschaft zu verschwinden. Dann sind auch ganz große Sehnsüchte nach Strukturen und einer Ordnung, von der man dachte, die gab es in der Vergangenheit. Also so eine Art von Nostalgie, da gefällt mir das immer, das habe ich jetzt auch nicht so ausgeführt, aber es gibt einen britischen Soziologen, der hat immer von Retropia gesprochen. Retropia ist so dieser Traum der Vergangenheit, der idealisierten Vergangenheit. Also es ist auch so stark so nostalgisch zurückgewandt, Ablehnung, jegliche Form des Fortschritts, also auch der Wissenschaft, weil man glaubt, das zerstört die Ordnung, die wir hatten. Also ich glaube, das ist so ein grundlegender, so der gemeinsame Nenner.
Die neue Rechte ist also wenig überraschend gegen gesellschaftsliberale Werte. Was in Europa dabei oft übersehen wird, ist, dass liberal hier durchaus auch im wirtschaftlichen Sinne von marktliberal zu verstehen ist. Globaler Austausch und offene Märkte stehen da oft für moralische Dekadenz.
Ein ganz großer Fehler, riesengroßer Fehler, der in der europäischen Interpretation des Illiberalismus oder dieser neuen konservativen Welle in Amerika ist, dass man sagt, ja, aber die Amerikaner, für die Amerikaner ist Liberalismus was Linkes. Also es ist eine anti-linke Bewegung und das stimmt überhaupt nicht. Also diese Bewegung richtet sich ganz stark auch gegen den wirtschaftlichen Liberalismus, also eigentlich auch gegen die Marktwirtschaft. Und vor allem, und so ist sie auch geboren, gegen die sogenannten Fusionisten hießen sie. Das waren die konservativen, marktliberalen Republikaner, die ihren Höhepunkt hatten, auch in der Reagan-Ära, die dann also ideologisch marktwirtschaftliche Ideen, ja, und dann konservative soziale Werte verbunden haben. Gegen die ist eigentlich diese Bewegung gerichtet, weil sie sagen, also dieser Marktliberalismus, vor allem diese offenen Grenzen, die Globalisierung, der offene Handel hat eigentlich zu einer totalen Dekadenz der ursprünglichen Werte geführt.
Eine dieser Denkströmungen wird sogar als Trumpismus-Akademie bezeichnet. Rund um das Claremont-Institut in Kalifornien ist beispielsweise die Idee von DOGE entstanden, um der überbordenden Bürokratie ein Ende zu setzen. Zahlreiche Absolventen von Postgraduate-Programmen haben mittlerweile Top-Jobs in der Trump-Regierung.
Diese Claremonter haben ganz klar, das steht auch auf ihrer Homepage, also die haben eine Sehnsucht nach den Werten. Also sie sagen, wir müssen diese Grundwerte, diese Grundordnung der amerikanischen Gründerväter wiederherstellen. Also sie sagen, das war wie so eine wissenschaftliche Erkenntnis. Also kann ich mir das vorstellen. Sie haben gesagt, die Gründerväter haben die perfekte Ordnung erkannt. Das war eine Entwicklung, ein Höhepunkt der Geschichte und haben diese Ordnung versucht umzusetzen und durch die Entwicklung durch die moderne, vor allem durch die liberale Entwicklung, ist diese Ordnung, diese Grundidee, diese Grundwerte wurden erodiert. Das war mal so die Idee und wir müssen es wiederherstellen. Also die sind auch, wie gesagt, nach rückwärts gewandt. Sie verstehen sich als Restauratoren, nicht mal mehr Konservative, sondern Restauratoren, weil wir das wiederherstellen müssen. Und sie sagen eben, das, was passiert ist, also gerade diese liberale Entwicklung, natürlich auch linksliberal, also stark vertreten von den Demokraten, hat das zerstört. Diese Claremonter haben auch immer ganz klar die marktliberalen Konservativen kritisiert, weil sie gesagt haben, ihr folgt dem Kurs und ihr entfernt euch von diesen Grundidealen, auch den Grundwerten, den amerikanischen.
Einen guten Draht zur US-Regierung haben auch die Postliberalen.
Die sind vermutlich am bekanntesten, auch weil der Politologe Patrick J. Denine ein Buch geschrieben hat, ein Bestseller, das auch hier sehr gern gelesen wird, die ähnlich argumentieren, die Aussagen der Liberalismus ist an seine Grenzen gestoßen. Wir müssen einen Schritt zurück machen, wir müssen uns wieder auf das Gemeinwohl konzentrieren, etc. etc. Interessant an dieser Bewegung, finde ich, ist, dass sehr viele Katholiken dabei sind. Also das ist was eigentlich Katholizismus in den USA war, immer so ein Minderheitenprogramm. Es war eigentlich auch immer die Religion, die nicht wirklich akzeptiert wurde oder bis hin in die fast ja 1920, 30er Jahren eigentlich auch ausgegrenzt wurde, wo man gesagt haben, die passt überhaupt nicht in das amerikanische System, in das demokratische System. Also die Papalisten wurden stark verschmäht und die sind sehr einflussreich und das sind sehr radikal, also fundamentalistische Katholiken zum Teil, die auch große Probleme haben mit dem Vatikan, also die auch stark kritisiert werden, auch vom derzeitigen Papst, das ganz genau beobachtet und, glaube ich, auch sehr besorgt ist und sich auch politisch auch geäußert hat und die natürlich eine starke Nähe haben zum Vizepräsidenten J.D. Vance, der als Denine-Fan und selber zum Katholizismus übergetreten ist und diese Ideologie eigentlich versucht umzusetzen.
Um ein Beispiel zu geben, in dieser Gesprächsrunde hören wir J.D. Vance noch vor seiner Zeit als Vizepräsident. Er erklärt, dass eben nicht nur die Liberalen in offiziellen Behörden, sondern auch jene in den Führungsebenen großer Unternehmen mit ihrer liberalen Agenda gegen das Wohl der Allgemeinheit agieren.
When I talk to sort of more traditionalist economic conservatives, what Patrick would call economic liberals, when I talk to these guys about, for example, why has corporate America gone so woke, I see in their eyes this desperate desire to think that it's all just coming from the SEC, that there are a couple of bad regulations at the SEC, and that, in fact, Larry Fink would love to not be a super woke a driver of American enterprise, and that Budweiser has no desire to put out a series of advertisements that alienate half of their customer base. They're just being forced to do it by evil bureaucrats. And there is an element of truth to that. But the element of truth to that is that the regime is the public and private sector. It's the corporate CEOs. It's the HR professionals at Budweiser. And they are working together, not against one another, in a way that destroys the American common good. That is the fact that we are dealing with. And that's something that I think we have to be mindful of.
Und dann gibt es da noch die NetCon, das mächtige Netzwerk des National Conservatism.
Diese ja ultrakonservativen, also auch evangelikale Gruppen aus verschiedenen Ecken kommen die dann und die auch enge Verbindungen haben nach Europa, also unter anderem auch vor allem zu Viktor Orbáns Ungarn und auch eher stark autoritäre Züge haben, die auch dafür sind, man muss den Prozess stoppen, den Liberalen, diese liberale Entwicklung, man muss sich wieder besinnen auf Grundwerte, auch sagen, ja, man muss vor allem auch in der Migrationsfrage, alle drei, muss aufpassen, dass auch diese Gesellschaft nicht verschwindet. Also diese NetCon-Konferenzen sind ein großes Netzwerk für Verbindungen, für Kontakte, für intellektuellen Austausch. Letztes Jahr, glaube ich, fand eine sogar in Brüssel statt. Also europäische Patrioten, Rechtspopulisten sind da gut vertreten. Ja, und der Kevin Roberts, nur kurz, der ist einer der wichtigsten Vertreter. Das ist, den kennen wir alle. Das ist der Verfasser des bekannten Project 25, also Präsident der Heritage Foundation, der praktisch schon, glaube ich, 23 war das, diese Leitlinie verfasst hat, wie man Amerika umgestalten kann.
Kevin Roberts von der Heritage Foundation gibt in seiner Show etwa Einblicke in die von ihm gewünschte Familienpolitik.
Best as we can tell at Heritage, you're either going to accept the consequences, which is ultimately that the society would be so weak it can't withstand an invasion, maybe it can't afford all of the ridiculous safety net spending that it's been doing, yeah. Military spending. You can take a second option, which is to assume that automation and technology will solve the problem. That's kind of scary to us at Heritage. Mm-hmm. The third is, which is where a lot of libertarians are, and it will, you know, be fair to their argument, even though I fundamentally disagree, that you can fill all of those needs with immigrants.
Yeah.
And you don't have an America then either. And so for us as conservatives at Heritage, we would like to try something else, which is family policy.
Roberts wirkt dabei regelrecht harmlos, zwar erzkonservativ, aber verbindlich im Gespräch. Mit den Alt-Right-Gruppen, den harten Rechten, den Verschwörungstheoretikern, die offen rassistisch auftreten, hat er, zumindest dem Auftreten nach, wenig gemein. Aber auch die gibt es.
Das ist vielleicht die, die wir am stärksten sehen, weil sie so präsent ist in den sozialen Medien in Amerika, aber hier dann auch, die eben auch in der MAGA-Basis natürlich eine große Unterstützung hat und die auch immer mehr integriert wird zum Teil, auch in diese anderen, sagen wir mal, eher rechtsnationalere Bewegungen. Und diese harte Rechte, also da gehe ich jetzt gar nicht drauf ein, weil die ist so diffus, so groß, da gibt es so viele Gruppen, zwei Akteure aus diesen Manosphere-Netzwerken. Das sind diese frauenfeindlichen. Und wenn ich frauenfeindlich sage, meine ich nicht Feminismus-kritische, wie sie schon immer vertreten waren in konservativen Bewegungen, sondern wirklich frauenfeindliche, also Bewegungen, die wirklich Frauen nicht mehr als Teil der Gesellschaft sehen, als nicht mehr als aktiven Teil der Gesellschaft sehen wollen.
Ein Beispiel ist der Raw Egg Nationalist, ein promovierter Oxford-Historiker, der jungen Männern dazu rät, rohe Eier zu essen, als Widerstand gegen die Verweichlichung der Gesellschaft.
The best response to this
is a strong politics of nationalism. The nation is only as strong as the individuals who make it up. And that's where raw eggs come in. Eggs are a superfood packed with protein, fats, vitamins, minerals, and anabolic cholesterol. The absolute opposite of the disgusting rubbish that the globalists want you to eat. Eggs are cheap. You can't patent an egg. By making the individual strong, you make the nation strong.
Dieser Spinner mit vielen Followern, also der Raw Egg Nationalist, wurde interviewt von Tucker Carlson. Tucker Carlson ist einer der einflussreichsten Moderatoren, konservativen, ultrakonservativen Moderatoren in den USA. Immer wieder Trump-Freund und Trump-Feind, Trump-Freund und Feind. Im Augenblick, glaube ich, haben sie wieder gestritten, aber ich habe jetzt gerade erst wieder gelesen, vor 3 Tagen waren sie wieder Mittagessen. Also eine unheimlich einflussreiche Stimme. Und dieser Tucker Carlson hat vor einigen Jahren eine Doku gedreht und die hieß The End of Man, weil er eben auch Angst hatte, Männer verschwinden. Und da wurde eben der interviewt, so praktisch als Diätologe, Experte. Also es zeigt nur, die sind präsent. Und dann gibt es den Curtis Yarvin, den wir hier auch kennen, praktisch der Ideologe, der Philosoph, sagen wir mal, von Silicon Valley, der seine Theorie ist die Theorie der dunklen Aufklärung, auch ein Modernisierungsgegner, nicht nur Kritiker, der sagt auch, wir brauchen sozusagen eine neue Aufklärung, ein neues Wissen, also das, was passiert ist, das ist so praktisch diese liberale Idee, die auf diese Grundwerte und auch auf die Ethik der Aufklärung, also auch auf die Ethik des Universalismus vom Immanuel Kant beruht, ist falsch und muss abgelehnt werden und die hat uns auf den falschen Weg gebracht. Und der ist aber auch, wird dann auch so ein bisschen verschoben und sieht dann die ganze Gesellschaft an wie so ein Tech-Unternehmen oder wie so eine Maschine.
Er propagiert eine Mischung aus CEO und Monarchen an der Staatsspitze, wie er hier in einem Interview mit der New York Times ausführt.
What's so bad about democracy?
All right. To make a long story short, whether you want to call Washington, Lincoln, and FDR dictators, this sort of, you know, opprobrious word, what they were was basically national CEOs. And they were running the government like a company from the top down.
So why is democracy so bad?
So it's not even that democracy is bad. It's just that it's very weak.
Elon Musk ist ein Fan von ihm. Peter Thiel, der wird es ja mittlerweile auch alle kennen, ist ein großer Fan von ihm. Also er hat einflussreiche Leser und sehr viele junge, gelangweilte, reiche, gebildete Männer lesen ihn.
Jetzt frage ich mich schon, aber vielleicht bin ich auch verblendet von der liberalen Demokratie, in der ich aufgewachsen bin, welche wirtschaftspolitischen oder gesellschaftspolitischen Modelle diesen Denkern da alle vorschweben, die besser wären.
Ich glaube, sie glauben schon, also ich glaube, die Idee schon, dass sie sagen, es soll so ein Korrektiv stattfinden, es soll was Neues entstehen. Wirtschaftspolitisch, glaube ich, vertreten sie die Idee ganz stark einer stark protektionistischen und dirigistischen Wirtschaft. Das sieht man jetzt zum Beispiel auch an der Zollpolitik. Also ganz wichtig für sie ist die Idee, also dieses sich nach außen abschotten und auch durch Nationalismus und so diese eigene Interesse an erster Stelle zu stellen, aber in der Wirtschaft auch. Aber auch, also ich meine, zum Teil haben sie schon auch so, ich meine, sie sind nicht antikapitalistisch, aber sie haben kapitalistisch-kritische Ansätze. Also zum Beispiel auch gerade Patrick Deneen sagt auch, also diese Einkommensunterschiede zerreißen unsere Gesellschaften. Also es gibt keine Mitte mehr und Reichtum ist unfair verteilt und das ist auch ein großes Thema bei den Clermontern. Also das glaube ich schon, also so ein Korrektiv, eine Kritik auf jeden Fall an der Marktwirtschaft, den Protektionismus und die Idee, der Staat muss eingreifen um die Wirtschaft. Also das auf jeden Fall in der Wirtschaftspolitik, in der, ja, sagen wir mal, Gesellschaftsinnenpolitik natürlich ganz stark Anti-Migration. Migration wird bei all diesen Bewegungen und eigentlich ja auch in der Trump-Regierung als Sicherheitsrisiko angesehen. Also dass man sagt, diese starke Durchmischung, die passiert ist, und das kritisieren sie auch stark an Europa, wo sie sagen, Europa hat die Grenzen geöffnet und hat dadurch eigentlich, das ist auch in den amerikanischen Strategiepapieren, gefährdet dadurch auch die westliche Zivilisation, weil durch diese kulturelle Durchmischung schwächen wir den Volkskörper sozusagen. Deshalb wird das ja auch, also wird das wirklich als Sicherheitsrisiko angesehen. Also nicht nur gesellschaftspolitisch, sondern überhaupt, ja, auch außenpolitisch. Das ist wirklich ganz grob dieses Eigeninteresse verfolgen. Dann natürlich, die Welt ist jetzt mittlerweile, es gibt nicht mehr nur eine unipolare Welt, sondern eine multipolare Welt. Sie ist aufgeteilt in Einflusssphären. Wir müssen unsere Einflusssphäre schützen und so. Und das ist auch, findet man auch bei all diesen Gruppierungen wieder als Idee. Also weg von diesem globalistisch, pluralistisch, universalistischen Ansatz, weg von der Idee, dass Austausch, Handel, multinationale Organisationen die Welt besser machen und reicher und stabiler, sondern wir müssen auf uns schauen.
Wie eng sind all diese Denkschulen jetzt mit der Republikanischen Partei verwoben? Also versucht man da anzudocken und hineinzukommen? Ist man da schon mittendrin? Ist die Partei Mittel zum Zweck? Wie darf man sich das vorstellen?
Sie sind die Partei mittlerweile. Also sie haben, glaube ich, schon. Also es gibt natürlich noch so Trump-kritische Strömungen, glaube ich, bei den Republikanern, aber eigentlich durch die Primaries haben sie eigentlich die Partei de facto gekapert. Also es gibt Widerstand, aber ich glaube nicht wirklich relevanten Widerstand. Und dadurch, dass sie diese Welt, die sehr wichtig ist, glaube ich, in Amerika, diese Welt der konservativen Thinktanks, der konservativen Netzwerke, also wie jetzt NetCon-Konferenzen, beherrschen und dominieren und dadurch, dass sie auch sehr viele Vertreter haben mittlerweile in den verschiedenen Ministerien, aber auch ganz an der Spitze.
Jetzt ist Ideologie, politische Theorie das eine. In der Realität, wie sich das umsetzen lässt, das ist die andere Frage. Du hast schon ein paar Ansätze genannt, wo die aktuelle Politik der USA ganz gut zu diesen Ideen passt. Wie beobachtest du aktuell die Umsetzung mancher dieser Ideen in der Realpolitik der USA und wie weit, denkst du, kann das gehen?
Ich weiß nicht, wo die Grenzen sind. Und natürlich ist das immer so, dass Realität dann und Ideologie stark auseinanderklafft. Es ist auch so, dass Amerika bisher noch keine wirkliche Verfassungskrise hat. Also ich meine, also es ist nicht so, dass man sagen kann, er beachtet nicht die Verfassungsgrundsätze. Also Trump ist bisher immer zurückgerudert. Also wenn er jetzt vom Supreme Court, vom obersten Gerichtshof eingegrenzt wurde, hat er das dann zurückgenommen. Also ich meine, in der Praxis ist es im Augenblick so, dass er praktisch, also so sehe ich es, also versucht, die eigene Macht und die eigene Idee auszureizen und versucht, die Grenzen zu testen, aber die Grenze noch nicht überschritten.
Du sprichst von einer illiberalen Wende. Ja. Würdest du sagen, die Wende wird gerade vorbereitet oder wir sind eigentlich schon mittendrin?
Na, ich würde sagen, wir sind total mittendrin und ich glaube nicht nur in Amerika, sondern ich glaube, erfunden haben wir es. Sie haben es abgeschaut. Also ich glaube wirklich, dass das auch zum Teil, ich meine, natürlich, man kann es auch nicht vergleichen, die Systeme, die Mentalitäten, die Länder, die Probleme sind unterschiedlich, aber diese Grundtendenz gab es erst hier. Also wir Europäer haben Rechtspopulisten wie vor den Amerikanern noch gehabt. Also deshalb glaube ich, wir haben einen Systemkampf auf jeden Fall. Wir leben einen Systemkampf, aber der Systemkampf findet nicht zwischen Ländern statt, sondern der Systemkampf findet innerhalb unserer Gesellschaften statt. Und wir haben jetzt noch die Wahl. Wir können wählen, wir können sagen, wir entscheiden uns für das eine oder für das andere. Und ich denke, es ist auch wichtig zu sagen, es sind zwei Modelle. Wir müssen selber entscheiden, was wir wollen. Aber das Wichtige ist, wenn das eine Modell, das illiberale Modell extrem umgesetzt wird, haben Menschen, die anders denken, dort sicher weniger Rechte als in unserem System. Also ich glaube, das sieht man auch und wir dürfen auch nicht vergessen, dass es sehr viele Menschen gibt, weltweit junge Menschen, die ihr Leben opfern dafür, dass sie wieder das zurückhaben, was wir hier in Europa haben und die Amerikaner auch haben. Also diese Freiheit einfach unsere Biografien selber entscheiden zu dürfen.
Die ganze Analyse von Susanna Bastaroli zum Nachlesen finden Sie in den Shownotes. Danke fürs Zuhören und dranbleiben. Bis zum nächsten Mal.